erfolgreich statt perfekt. Der Podcast von Mission Female mit perfekt und perfekten Geschichten aus dem Karriereleben und herrlich ehrlichen Einblicken führender Frauen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Gesellschaft, Sport und Kultur. Mein Name ist Friederike Probert. Ich bin die Gründerin des führenden Karrierenetzwerks für Frauen, Mission Female, und ich freue mich sehr auf spannende und authentische Podcast-Folgen mit unserer Host Anaïs Cosnot, Gründerin von Happy Immo und Mission Female Member. Anaïs spricht Tacheles und Klartext mit tollen Frauen aus unserem Netzwerk sowie den Co-Autorinnen unseres Buchs Erfolgreich statt Perfekt, wie Frauen wirklich Karriere machen, das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, stronger together.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge Erfolgreich statt Perfekt von Mission Female. Heute zu Gast Magdalena. Happy Welcome.
Ja, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank, Anaïs. Hallo.
Wir fangen direkt an. Ja, wer bist du?
Ja, ich bin Magdalena Pusch, bin 31 Jahre alt und Gründerin von Framen. Ich liebe es, tolle Stories und Menschen Sichtbarkeit zu geben, und wir bei Frame sind eine Technologieplattform, ein Technologieprodukt. Wir verbinden Communities, einfach gesprochen. Wir sind Netflix außerhalb des Wohnzimmers, das heißt Technologie, Software auf TVs.
Auf was für TVs? Auf welchen TVs?
Ja, wir haben circa 200 Millionen Menschen, die wir erreichen können. Das heißt, wir sind überall im öffentlichen Raum. Wir kennen das, wir sind mobil. Morgens stehen wir auf. Auf dem Weg zur Arbeit holen wir uns vielleicht irgendwo noch einen Kaffee im Restaurant oder im Café. Wir gehen weiter ins Büro, sehen da vielleicht einen Bildschirm, kaufen kurz was bei Rewe, Edeka ein, sehen da wiederum vielleicht einen Bildschirm, werden inspiriert von coolen Produkten vor Ort, die uns auch helfen können jeden Tag. Ja, und so begleitet uns das tagtäglich von Fitnessstudios, Hotels über Coworking Spaces. Im Einzelhandel sind wir stark vertreten. Das heißt, überall da, wo wir uns eigentlich tagtäglich so tummeln.
Und wer kann bei euch was schalten?
Ja, es ist eine Plattform. Das heißt, zum einen sind es natürlich Marken selbst, die dort Zielgruppen erreichen können. Natürlich kann aber auch die Location selbst, wir sprechen beispielsweise von einem Fitnessstudio, die aktuellen Kurspläne draufsetzen. Dann Marken im Sportbereich machen dann natürlich Sinn. Aber man darf das nicht so engständig sehen, denn am Ende des Tages sind wir überall mobil, und auch wir interessieren uns zum Beispiel für Reisen, wenn wir uns im Fitnessstudio bewegen, oder für Versicherungen und neue coole Performance-Tools. Deshalb, da ist super viel Daten und da sind sehr viele Daten im Spiel. Außerdem gibt es noch eine dritte Gruppe, die dort streamt und ihre Inhalte teilt. Das sind Publisher, also Verlagshäuser, Neuigkeiten, beispielsweise News, und ganz neu seit heute auch Content Creator, die vor Ort ihren Inhalt teilen.
Wow, seit heute, ja? Das heißt, very fresh. Erzähl mal, wer teilt denn da seinen Content oder ihren Content?
Ja, das liegt ganz im Kontext. Zum einen beispielsweise in Universitäten gibt es eine Influencerin, die für Studenten Bewerbungstipps gibt, oder im Sportbereich und natürlich ganz präsent die Businesswelt, weil da gibt es extrem viele coole, inspirierende Leute, beispielsweise Fabian Tausch, Sarah Emmerich, Anastasia Barner, die dort ihre Inhalte teilen und mit ihren Communities natürlich auch.
Und wie machen die das? Also wie wird das finanziert?
Ja, tatsächlich ist das der große Fakt bei uns. Normalerweise ist das ja gar nicht so einfach über Plattformen und Reichweite als Influencer beispielsweise Umsätze zu erzielen. Bei uns ist es tatsächlich automatisiert über die Plattformen. Sobald man ihre Inhalte teilt, gibt es eben die Möglichkeit, über die Plattform direkt bei uns Geld zu verdienen, ohne einen Sponsored Post zum Beispiel mit einem Unternehmen einzugehen. Also es geht wirklich rein um den Inhalt, der vergütet wird.
Das heißt aber, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne mitmachen, dann würde ich euch dafür bezahlen, dann würde ich meinen Slot buchen?
Tatsächlich andersrum. Also wenn du als, sag ich mal, jemand, der tolle Nachrichten teilt, jemand, der wirklich etwas zu sagen hat, was Sichtbarkeit braucht, dann bekommst du dafür tatsächlich Umsätze. Du musst das nicht buchen, sondern du gibst deinen Inhalt frei, beispielsweise wie du das auch auf Social-Media-Plattformen tust. Du teilst deine Inhalte und dann werden deine Inhalte von den Locations, von den Gästen am Ende des Tages natürlich gesehen, abonniert. Und das ist in dem Sinne ja wirklich eigentlich auch einmalig, dass man wirklich ohne Unternehmen, ohne Brand im Hintergrund, die da den Inhalt sponsert, ja so automatisiert über die Plattform diese Möglichkeit hat.
Das ist ja cool. Und zurück zu dir, ja. Du bist die Gründerin, Co-Gründerin von Framen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, wir machen tagtäglich ja alle recht viele Fotos und Videos und am Ende des Tages verschwinden die ja aber alle im Handy, so in der Cloud. Man macht damit eigentlich ja nichts, es passiert damit nichts. Zum anderen wird die Technologie immer besser, 4K, 5K, 10K. Doch am Ende des Tages bleibt ja eigentlich der Inhalt auf dem Handy, auf kleinen Bildschirmen. Und da ist unser Ansatz schon ganz am Anfang gewesen, dass tolle Bilder, tolle Videos einfach viel größere Fläche verdienen. Und so haben wir angefangen, ursprünglich eine Software zu entwickeln für Fernseher, um darauf coolen Content zu streamen als Enduser am Ende des Tages. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Nun sind wir tatsächlich nicht mehr im B2C, sondern primär eigentlich im B2B-Bereich. Und wir bauen auch keine Bildschirme mehr. Wir hatten am Anfang so einen digitalen Bilderrahmen, super schön und hochwertig. Aber mittlerweile sind wir auf jedem Fernseher zugänglich. Das ist natürlich auch ein ganz effizienter, nachhaltiger Ansatz, wenn man da keine neue Hardware aufstellen muss.
Total gut. Das finde ich einen super Ansatz. Das heißt, gibt es den Framen noch, den Original-Framen? Kann man den auch noch kaufen irgendwo?
Den gibt es noch, allerdings nur bei uns im kleinen Frame-Museum. Wir haben nämlich ein mini-kleines Museum bei uns im Büro im Headquarter in Berlin. Aber ansonsten ist der tatsächlich nicht mehr so am Markt erhältlich. Da haben wir uns anders fokussiert. In Deutschland ein Unternehmen aufzubauen im Elektromarkt und gerade auch in der Hardware ist gar nicht so einfach. Und das können andere Märkte deutlich effizienter auch bauen. Wir schauen da beispielsweise auch in Richtung China. Und jetzt bauen wir einfach die Software. Das passt uns so natürlich viel, viel besser.
Ja, perfekt. Schlau gelöst. Ihr seid ja auch international ziemlich unterwegs, ne? Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus?
Ja, das ist echt eine gute Frage, weil so in einem Satz kann ich es eigentlich gar nicht beschreiben. Es ist immer sehr unterschiedlich. Am Ende des Tages arbeite ich einerseits im Unternehmen natürlich, aber auch am Unternehmen. Viel Partnerschaften, viel Außenpräsenz, viel auch Strategie nach außen gerichtet. Unter anderem auch natürlich auf Konferenzen, da natürlich unsere Kerntechnologiethemen, aber auch im Marketing natürlich Themen voranzubringen und natürlich das dritte Steckenpferd eigentlich so das Unternehmertum, was mir einfach immer eine sehr große Herzensangelegenheit ist, da auch Menschen Hilfestellungen zu geben. Am Ende des Tages aber habe ich verschiedene Teams bei uns, die ich mit verantworte oder die verantworte zum einen eben in Richtung Expansion, unser französisches Team. Und da bin ich auch öfters mal vor Ort oder im Marketing natürlich auch global ganz auf unterschiedlichen Bereichen. Wir hatten diese Woche zum Beispiel unser italienisches Team vor Ort und da sind natürlich auch da jetzt auch in der Expansion viele Themen, die man eben festsetzen muss, besprechen muss, austesten muss. Budgetthemen natürlich auch auf der anderen Seite und die dritte Säule eigentlich ist der ganze People and Culture Bereich und auch da natürlich, wenn man weiter expandiert, andere Kulturen hinzukommen, andere Menschen und auch Hintergründe natürlich, dann ist es auch immer ganz wichtig, da eine Gemeinschaft zu bilden, gerade auch, wenn man vielleicht nicht immer vor Ort ist und sich nicht immer vor Ort auch trifft und da ist natürlich auch viel zu tun, zum einen natürlich ganz operativ und auf rechtlicher Seite, wie man denn andere Mitarbeiter in Ländern wie Indien beispielsweise anstellt, aber auf der anderen Seite natürlich auch so das Soft-Kultur-Thema, wie man da ein cooles Team zusammenbaut.
People and Culture, du hast es gerade gesagt, wie schafft ihr das denn? Was sind denn deine Tipps, um ein so internationales Team zu einem Team zu führen?
Ja, das fängt eigentlich vor dem Recruiting an, dass man sich gemeinsam überlegt, welche Profile sucht man. Das ist immer leichter gesagt als getan, weil die Profile dann am Ende auch zu finden. Das bedarf sehr, sehr viel Aufwand. Wir hatten jetzt im Q1 1882 Interview- oder kurz vor Interview-Sessions auch geführt. Also da passiert extrem viel, auch bei einem Team, was noch gar nicht so groß ist. Wir sind jetzt knapp 100 Leute und da muss natürlich auch das Backoffice sehr viel arbeiten. Ja, aber ganz wichtig, dass die Leute, die am Ende mit den Menschen, auch mit den neuen Kollegen auch arbeiten, im Recruiting-Prozess stark involviert sind. Das funktioniert sonst einfach nicht. Und dass man dann natürlich zum einen auf die Hard Skills schaut, was hat jemand vorher gemacht. Wir sind mittlerweile auch sehr klar in dem, was wir suchen, gerade auch beispielsweise im Vertrieb, dann am besten jemand, der vorher Agenturerfahrung hat, aber natürlich auch in allen anderen Abteilungen, je nachdem, was es da für Anforderungen gibt. Kultur als wichtiger Aspekt ist aber immer relevanter denn je, weil wenn das Team so nicht zusammenarbeiten kann, weil es so unterschwellige Hürden gibt, dann funktioniert das einfach nicht. Deswegen machen wir da zum einen wirklich auch kulturelle Interviews, am liebsten eigentlich in verschiedenen Formen. Das sind erstmal natürlich die Deep Dive Themen, auch so kleine Case Studies und auf der anderen Seite natürlich aber auch so ganz kurze Fragen, um wirklich das Spontane auch aus Menschen herauszukitzeln, um zu sehen, wie ist die Person denn wirklich und mit welchem Humor oder mit welcher Einstellung geht man denn auch so an so ein Interview dran. Genau, und dann, sobald jemand angestellt ist und vielleicht auch nicht immer nach Berlin kommt, weil mittlerweile sind wir nicht mehr an dem Punkt, wo jeder erstmal ins Headquarter fährt, wenn er anfängt.
War das so bei euch am Anfang?
Genau, also das war dann immer irgendwie Onboarding in Berlin und mittlerweile mit Team in Italien, Spanien, beziehungsweise Iberia, dann Skandinavien und jetzt ganz neu auch eben in die asiatischen Märkte. Da funktioniert das natürlich so nicht und da muss man natürlich jemanden auch über die Brücke hinweg, über digitale Wege natürlich auch ein Gefühl der Zugehörigkeit geben. Und das hilft zum einen, wenn man auch erstmal so ein nettes Paket packt, neben Laptop und Co., dem lokalen Keyboard dann auch wirklich. Beispielsweise in Frankreich möchte man keine englische Tastatur haben, ganz verständlich natürlich. Und dann natürlich dem einen oder anderen Merchandise, dass man sich einfach erstmal so visuell dem Team zugehörig fühlt. Digitale, hybride Events, das ist ganz wichtig, dass das ein gutes Setup am Ende des Tages ist.
Okay, dann andere Frage. Du bist ja Gründerin, ne? Und ihr habt euch dann irgendwann Kapital geholt. Wie war das für dich? War das ein Paradigmenwechsel?
Ja, also wenn man gründet und gleich mit dem Mindset eben rangeht, dass man schnell wachsen möchte, dann kommt man eigentlich nicht um externes Kapital drumherum. Deswegen ist das natürlich erstmal eine grundlegende Entscheidung, ob man sich dem Venture Capital, also dem, sagen wir, externen Finanzierungskapitalmarkt eben zuwenden möchte, gerade bei Startups. Und dann hat natürlich jede Phase seine eigenen Vehikel oder, sage ich mal, Finanzierungsmittel. Am Anfang beispielsweise kann man leicht über Business Angels gehen, also Menschen, die wirklich auch tief involviert sind und da wirklich mit smartem Kapital helfen können. Das sind aber auch beispielsweise so Wege wie einem Convertible Loan, um nicht immer zum Notarien zu müssen. Und das sind ja auch am Ende des Tages Kosten. Genau, und dann Stück für Stück eben auch, wir hatten dann noch einen Financial VC und dann später einen Exit an Axel Springer gemacht, also Corporate VC, also Corporate Venture Capital. Und natürlich ist das auf der einen Seite eine Art von Kontrollverlust, aber auf der anderen Seite natürlich eine große Möglichkeit, weiter zu wachsen. Und ich nehme gerne immer Axel Springer als Sprungbrett, so visuell als Vergleich, weil es hat uns wirklich auch dazu befördert, die nächsten Schritte zu gehen, weitere Expansion zu machen. Und natürlich, wenn man einen starken Partner an der Seite hat, in der Startup-Welt ist das häufig auch so ein Qualitätsmerkmal. Ah, okay, wenn andere Unternehmen draufschauen, mit dem Unternehmen, mit diesem Startup kann man arbeiten, die scheinen wohl vertrauenswürdig zu sein, weil das am Anfang natürlich auch immer so ein Kriterium ist. Und wenn man sich aber auf der anderen Seite entscheidet, lieber zu bootstrappen, also wirklich aus eigener Tasche, aus eigenem Kapital, aus eigener Kraft weiter zu wachsen, dann ist das natürlich auch eine gute Entscheidung. Das liegt immer am Geschäftsmodell.
Ja, Wahnsinn. Ich sehe bei euch immer, ne, wo ihr alles seid. Büro in Paris eröffnet, Büro in New York eröffnet. Und das ist natürlich super schwierig, sowas zu bootstrappen. Also von daher, ich bin sehr beeindruckt von eurem Weg. Wo willst du denn noch hin, Magdalena?
Ja, also am Ende des Tages ist unser Geschäftsmodell, dass wir Menschen und Communities verbinden und am liebsten natürlich weltweit. Das heißt, seitens der Expansion ist da noch einiges zu tun. Wir sind jetzt ungefähr bei 22 Ländern. Da sind wir nicht überall jeden Tag mit einem Team vor Ort. Das heißt, da wirklich so ein globales Netzwerk zu bauen, über die Zeitzone hinweg, das ist schon so ein großer Reiz, den wir alle haben. Und ja, vielleicht am Ende des Tages mal an die Börse zu gehen, Börsengang in die Richtung, das sind auf jeden Fall die nächsten Schritte, zusammen mit unserem Partner weiterzuwachsen auf jeden Fall und ja, jeden Tag einfach ein Stückchen besser zu werden.
Und warum bist du denn Mission Female Mitglied?
Ja, also ich liebe es einfach, mit anderen Menschen zu connecten, weil ich sehe da einfach immer einen totalen Mehrwert langfristig für die Gemeinschaft. Dass es so viel verschiedene individuelle Hintergründe gibt, finde ich einfach extrem spannend. Nicht jeder aus derselben Industrieblase, dass man da einen tollen Austausch hat. Ich finde es einfach spannend, ein Netzwerk, was sich auch gegenseitig unterstützt, einen gewissen Safe Space gibt. Und auf der anderen Seite natürlich das Thema lokale Präsenz. Man trifft sich, es ist nicht anonym. Und auf der anderen Seite den nationalen Austausch finde ich immer ein extrem schönes Format. Man hat irgendwie immer dann nette Persönlichkeiten und Kontakte, die man mal um Hilfe oder um Rat fragen kann. Und natürlich auf der anderen Seite auch ganz neue Dinge entdeckt. Also ich freue mich immer mehr, wenn ich mich aus mit Leuten aus ganz anderen Bereichen unterhalten kann, deren Blickwinkel zu sehen oder auch einfach ganz viele neue Dinge zu lernen.
Und was ist denn so das Besondere für dich an Mission Female? Also du könntest sowas ja auch in einem gemischten Netzwerk finden, oder?
Ja, also wir sind ja irgendwie doch alle verschieden, doch genau diese Verschiedenheit verbindet uns ja dann wieder. Und natürlich ist es so, dass es nochmal ganz andere Themen gibt, die einen verbinden. Beispielsweise als Frau. Und als ich angefangen hatte zu gründen, ich war die einzige Frau, einerseits bei uns im Startup, das war für mich eigentlich gar kein Problem, aber es kommen dann noch so ein paar Themen, die einen dann irgendwie beschäftigen. Beispielsweise, dass man vielleicht auch gar nicht so das ausdrückt, was man am Anfang irgendwie vielleicht sich wünscht oder sich ja da einfach so ein bisschen zurückhaltender ist. Und ich habe mich mit dem Thema häufiger beschäftigt und auch bemerkt, dass es häufig Dinge sind, die eben Frauen vereinen, dass man da vielleicht etwas zurückhaltender ist. Muss nicht sein, aber wie gesagt, kann eben sein. Und ich hatte mich am Anfang wirklich sehr häufig alleine gefühlt. Und wenn man sich dann eben auch mit anderen austauschen kann, was jetzt auch nicht das direkte berufliche oder private Umfeld ist, finde ich das einfach klasse.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube auch, dass man in Netzwerken, wenn man wirklich so ans Eingemachte gehen will, ne, und das wollen wir ja, um immer besser zu werden, dass es dann total wichtig ist, sich auf irgendeiner persönlichen Ebene zu treffen. Und das hat man nur im Jobkontext einfach nicht, ja. Und die Sache, dass man eine Frau ist und dass man vielleicht auch schon Sachen erlebt hat, die noch nicht mal negativ sein müssen, die vielleicht einfach sind, man sitzt immer als einzige Frau alleine am Tisch, dann hat man schon direkt diese persönliche Ebene und hat einfach Themen, die man total gut besprechen kann. Ja? Und durch sowas entsteht einfach sehr schnell Vertrauen. Deswegen liebe ich Mission Female und freue mich total, dass du da dabei bist.
Ja, gleichfalls. Danke dir. Dem kann ich wirklich nur zustimmen.
Bei Mission Female geht es ja auch ganz viel darum, nicht zu perfekt zu sein. Denn Perfektionismus ist ja so ein bisschen, wenn man in Klischees denkt, ein Frauenthema. Wir haben alle zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Erfolgreich statt Perfekt. Was bedeutet das für dich?
Ja, erstmal den Anfang zu finden, ehrlicherweise, weil genau das ist auch das Thema. Wir wollen alle das perfekte Produkt haben, den perfekten Post, die perfekte E-Mail, aber dann wirklich am Ende das Ding fertig zu machen und sagen, gut, jetzt ist es irgendwie... Es ist okay und es ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber am Ende bringt es den Erfolg, finde ich das immer ganz wichtig. Denn wenn wir nicht anfangen, wenn wir nicht den Mut haben, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit zu gewinnen oder zumindest die Erfahrung zu machen, es auszuprobieren. Deswegen, ich finde, Erfolg oder ja, perfekt sein kommt dann einfach mit dem Schleifen Stück für Stück, also wirklich das ständige Trial and Error, sich zu verbessern. Und deswegen müssen wir einfach irgendwie beginnen und anfangen, um dann am Ende des Tages, ja, vielleicht perfekt zu sein, aber es kommt auch wirklich drauf an, eher den Erfolg zu sehen. Und Erfolg ist auch wiederum natürlich alles subjektiv. Und wenn man da die ersten kleinen Erfolge hat, dann ist es doch auch ein super Learning und ein super Schritt nach vorne.
Ich sehe auch so viele Menschen, vor allem Frauen, die sich gar nicht richtig wagen. Ne? Die haben eine Idee, die sie machen wollen und ziehen dann aber doch schnell wieder zurück. Und weil sie eben glauben, sie sind noch nicht so weit, sie können das noch gar nicht. Und das sehe ich eigentlich relativ kritisch, weil ich glaube, man kann die Sachen nur, genau wie du sagst, durch Trial and Error lernen. Ja? Also wir können nicht 30 Jahre lang studieren alle, sondern wir müssen irgendwann mal anfangen und uns ausprobieren und Fehler machen und daraus besser werden. Und du kannst mir ja auch gar nicht sagen, ne, wie ich jetzt das und das machen muss. Ich muss das selber lernen. Ich muss selber lernen, wie das jetzt hier am besten wird. Und so wird man eben immer besser. Und vor allem, was ich denke auch, dass Fehler und auch irgendwie Macken oder einfach Sachen, wo wir noch nicht fein geschliffen sind, uns ja auch interessant machen, oder?
Total. Und wenn wir in die USA blicken, dann ist das doch auch das, was einen irgendwie ausmacht. Ich hatte mein erstes Startup dort drüben gegründet und eigentlich wurden Leute oder Menschen auch wirklich erst mit Erfahrung gesehen, wenn sie auch vielleicht mal gefailt haben oder zumindest etwas Misserfolge hatten oder es nicht so funktioniert hat, wie sie es sich vorgestellt hatten. Weil darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht einfach, Dinge umzusetzen. Auch ein großes Thema eigentlich in der Gesellschaft. Man beschwert sich, man kritisiert, aber man setzt irgendwie nicht um. Das finde ich und vielleicht auch du als Unternehmerin ja doch auch irgendwie ein Problem, weil so kommen wir einfach nicht voran.
Ich denke auch, ich sehe es genauso wie du. Ich liebe den Blick nach drüben, genau deswegen, weil bei uns ist man eigentlich so der Loser, wenn man einmal gefailt hat und in den USA muss man eben dreimal auf die Nase fallen und dann erst dann ist man eigentlich wer, ja. Und das ist so ein ganz, ganz anderes Mindset, was ich einfach viel, viel schlauer finde, weil bei uns hat man so oft Angst vor Fehlern und diese Fehlerkultur, diese Angst vor Fehlern, auch dieser Umgang mit Fehlern, der bringt uns einfach gar nicht dahin, wo wir hinwollen.
Ja, total.
Wir sind am Ende von unserem Podcast angelangt. Magdalena, the stage is yours. Willst du noch irgendwas in die Welt hinaus senden?
Ja, danke dir, Anaïs, für die coole Runde mit dir. Also mein wichtigstes Credo ist eigentlich, Dinge auszuprobieren, weil nur so können wir einfach erfolgreich sein und nur so können wir Dinge probieren. Wenn eine Tür zugeht, macht sich eine andere auf und wenn man das Netzwerk dabei nutzt, dann kann es auch einfach nur eine coole Erfahrung sein.
Wunderbar, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Merkt euch alle Magdalenas Worte und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald in live.
Vielen Dank, bis bald.
Tschüss.